Life after Lehramt.
Zu Empowerment gehört auch, dass du deine Optionen prüfst und kennst. Und das hilft dabei, dich nicht erschüttern zu lassen von Einschüchterungen. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich mit Fragen der beruflichen Neuorientierung auseinandersetzt oder auch einfach nur sehr genau weißt, was zum Beispiel ein Frühpensionierungsszenario bedeutet. Du musst mündig sein, du musst aufgeklärt sein, denn das macht dich weniger einschüchterbar.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Zu Beginn der heutigen Folge möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge geht es um psychische Gewalt gegen Lehrkräfte, um Einschüchterung und Machtausübung, und zwar von Führungskräften in Schule gegen Lehrkräfte. Wenn dich das aktuell selbst betrifft und es dich herausfordert, bei den Schilderungen anderer Lehrkräfte heute zuzuhören, dann solltest du diese Folge vielleicht skippen oder in Begleitung durch eine Vertrauensperson zuhören. Ich verlese heute eine Reihe von schriftlichen Nachrichten, die ihr mir, also ihr, meine Hörerinnen und Hörer, meine Followerinnen und Follower auf Instagram zugesendet habt, als ich gefragt habe, welche Erfahrungen habt ihr mit Gewaltausübungen im psychischen Sinne, im einschüchternden Sinne von euren Dienstherren gemacht. So etwas Ähnliches hatte ich schon vor einigen Monaten meine Community gefragt, da aber mit einem anderen Fokus. Es ging damals um Gewalterfahrungen und inwiefern die in einem Zusammenhang mit der Absicht zum Lehrerausstieg stehen. Ich war damals sehr überrascht über das Ausmaß von Gewalterfahrungen, das meine Community an mich herangetragen hat. Und die Ergebnisse habe ich in Folge 105 dieses Podcasts veröffentlicht. Es wurde bei der damaligen Umfrage schon deutlich, dass Gewalterfahrungen nicht nur im Kontext mit SchülerInnen oder vielleicht Elternteilen gemacht werden, sondern dass es vielen Lehrkräften sehr auf den Nägeln brennt, dass sie Gewalterfahrungen, meistens im psychischen Sinne, hoffentlich ja wohl nicht im körperlichen Sinne, mit Vorgesetzten machen. Dem wollte ich gesondert nachgehen und habe dazu eingeladen, mir anonymisiert Erfahrungen zu schreiben. Dementsprechend gebe ich heute eine Selektion von Berichten an euch weiter, die nicht überprüfbar für mich sind. Ich gebe sie hier weiter, ohne die andere Seite, ohne das Gesamtbild zu kennen, und das musst du bitte mitdenken beim Zuhören. Gleichzeitig ist es mir sehr wichtig, die Reichweite, die ich habe, dafür zu nutzen, diesen Erfahrungen eine Stimme zu geben, sie hörbar zu machen und dadurch vielleicht auch Hörerinnen und Hörern zu vermitteln, du bist nicht allein, wenn du das erlebt hast. Oft fühlt man sich ja sehr isoliert und alleingelassen, und es wird einem durchaus ja auch von den Akteuren gespiegelt. Also solche Probleme wie mit ihnen haben wir hier mit keinem. Man ist also beschämt und geht nicht in die Kommunikation. Und hier möchte ich dir auf diesem Weg die Möglichkeit geben, an den Erfahrungen von anderen zu partizipieren und damit zu wissen, es liegt wahrscheinlich nicht an dir. Liebe Isabel, als ich frisch nach dem Referendariat an meiner ersten Schule anfing, merkte ich schnell, dass diese Schule im Brennpunkt voller Gewalt nichts für mich ist. Eins der einschneidenden Erlebnisse war für mich, als ich von einer Schülerin, nachdem ich sie daran gehindert habe, eine Mitschülerin zu bespucken und zu verprügeln, bei der Anhörung zur Klassenkonferenz vor Zeugen körperlich angegangen wurde, beschimpft wurde und letztlich bedroht, dass ich nach Unterrichtsende auf dem Lehrerparkplatz aufpassen muss. Sie wird dort lauern mit einem Taschenmesser in der Hand. Für mich war klar, dass ich dieses Verhalten bei der Polizei anzeigen werde. Natürlich habe ich mit Rückendeckung von der Schulleitung gerechnet. Die Ernüchterung kam schnell, als man den Vorfall mit den Worten »Das macht sie immer so, da passiert schon nichts« abgetan hat. Ich wurde letztendlich völlig alleine gelassen damit und musste mit meiner Kollegin zusammen privat alleine zur Polizei gehen und den Vorfall anzeigen. Die Polizei hat mir dann erklärt, dass die besagte Schülerin als Intensivtäterin aktenkundig ist und dass dies nicht der erste Vorfall ist. Es waren also nicht nur leere Drohungen. In der Schule hat sich für mich nichts geändert. Sie hatte keinerlei schulische Konsequenzen für ihr Verhalten mir gegenüber erfahren. Das Verhältnis zur Schulleitung war danach quasi nicht mehr gegeben. Ich wollte die Schule wechseln und habe diesbezüglich nur Steine in den Weg gelegt bekommen. Nachdem ich schwanger wurde, hatte ich die Schulleitung um eine Gefährdungsbeurteilung gebeten und habe sie darüber informiert, dass ich den Personalrat dabei haben möchte. Dies ist ihnen unfassbar bitter aufgestoßen. Unter anderem wurde ich morgens vor der ersten Stunde im Dunkeln alleine von meinem Schulleiter auf dem Lehrerparkplatz abgefangen. Er hat sich vor mir aufgebaut und mir nahegelegt, den Personalrat dringend auszuladen aus dem Gespräch. Ich werde als Schwangere sonst sämtliche Zusatzvereinbarungen, die mir ja unter der Hand sonst angeboten werden könnten, nicht bekommen. Und sie werden mir nur das absolut Nötigste zugestehen, wenn ich den Personalrat mitnehme. Ich habe diesen trotzdem mitgenommen. Ich wollte keine Extras, sondern nur das, was rechtlich sowieso eingehalten werden muss. Im Gespräch wurde der Personalrat dann einmal nach draußen gebeten und dann hat mir mein stellvertretender Schulleiter wütend entgegengebracht, dass ich meinen Platz kennen solle. Er ist mein Dienstvorgesetzter und ich die Bedienstete. In der Beurteilung selbst wollte er mir dann unter anderem ankreuzen, dass ich als Schwangere keinerlei Gewalt an der Schule ausgesetzt sei. Es war einfach schrecklich. Ich habe nach meiner Elternzeit die Schule gewechselt. Diese schriftliche Schilderung von einer jungen Lehrkraft bringt bei mir zwei Fragen auf den Plan. Nämlich zum einen die Frage nach der Compliance in Schule, also der Ordnungsmäßigkeit. Wer überprüft eigentlich, dass Richtlinien, ethische Grundlagen und auch rechtlich geregelte Dinge eingehalten werden? Durch Leitungen. Und zweitens die Frage nach der psychologischen Sicherheit. Beide Konzepte will ich kurz erklären. Compliance, was ist das eigentlich? In großen Unternehmen gibt es eine Compliance-Abteilung. Die ist schlichtweg dafür zuständig, dass Prozesse, rechtliche Rahmenbedingungen, ethische Handlungsgrundlagen ordnungsmäßig eingehalten werden. Es kann also Verstöße gegen Compliance geben und dann werden Führungskräfte oder auch Teammitglieder gemaßregelt. Wer macht das in Schule? Das ist eigentlich Sache der Dienstaufsicht. Aber was, wenn die Dienstaufsicht in hierarchische Strukturen eingebunden ist, von denen wiederum diese Gängelungen ausgehen? Was also, wenn zum Beispiel ein Dezernent, eine Dezernentin diese Dinge ausübt? Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum eine Lehrkraft nicht einfach mal so eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegenüber einer Führungskraft einlegt. Es ist ja vielfach bekannt, dass sich Dinge innerhalb der Behörde rumsprechen, auch unter Datenschutzbrüchen und dann fällt einem das Ganze auf die Füße und man hat unter noch größeren Gängelungen zu leiden, dann ist das Verfahren durchaus komplex. Das Problem der Beweislast steht auch da. Was macht man denn bei so 1:1 Gegebenheiten? Man müsste ja nachweisen können, dass etwas im 1:1 Setting vorgefallen ist. Und dann ist da natürlich die Angst vor einer möglichen sozialen Isolation im Kollegium, weil Dinge ja vielleicht auch falsch rumerzählt werden und letztlich dann eine Karrierebremse. Denn wenn ich mich da mal unbeliebt gemacht habe, dann wird mir vielleicht nicht der nächste Gefallen bewilligt, der nächste Antrag bewilligt, die nächste Abordnung bewilligt. Und somit limitiere ich meine eigenen Entwicklungschancen, wenn ich für mich laut werde. Das ist ein neuralgischer Punkt in Schule. Und hier bei diesem vorher geschilderten Fallbeispiel dieser jungen Lehrerin, da geht es ja wirklich um ziemlich eindeutige Verstöße. Und sie kam aus der Geschichte nur deswegen raus, weil nach der Elternzeit der Anspruch auf ihre alte Dienststelle verfallen war und sie dann wahrscheinlich an einer anderen Schule eingesetzt wurde. Compliance, Dienstaufsicht ist also das eine. Das andere ist für mich der Faktor psychologische Sicherheit. Und da geht es um etwas, was weniger greifbar ist. Es geht nicht um klare Rechtsverstöße, sondern eher um eine Atmosphäre der Angst. Psychologische Sicherheit ist ein Konzept, das wurde von der amerikanischen Sozialwissenschaftlerin Amy Edmondson eingeführt und etabliert und auch erforscht. Sie ist Professorin für Führung und Management an der Harvard Business School. Ich kann nur empfehlen, ihr Buch Die angstfreie Organisation. Und hier definiert sie psychologische Sicherheit so. Psychologische Sicherheit wird allgemein als eine Arbeitsatmosphäre bezeichnet, in der sich die Menschen ausdrücken und sie selbst sein können. Spezifischer kann man sagen, dass Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz psychologische Sicherheit erfahren, sich ermuntert fühlen, Bedenken und Fehler zu äußern, ohne Angst vor Beschämung oder Strafe. Sie vertrauen darauf, dass sie sich äußern können, ohne gedemütigt, ignoriert oder beschuldigt zu werden. Sie wissen, dass sie Fragen stellen können, wenn sie sich in einer Sache unsicher sind. Sie vertrauen ihren Kollegen und respektieren sie. Wenn es in einer Arbeitsumgebung eine einigermaßen starke psychologische Sicherheit gibt, hat das positive Folgen. Fehler werden schnell kommuniziert, wodurch rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Zitat Ende. Wichtig ist es zu verstehen, dass diese psychologische Sicherheit nur von Führung etabliert werden kann, also nicht vom einzelnen Mitarbeiter. Der Fisch stinkt hier vom Kopf her. Vor einigen Wochen habe ich in meiner Instagram-Community das Konzept psychologische Sicherheit vorgestellt und habe schlichtweg abstimmen lassen, ob die Personen sich dadurch in ihrer beruflichen Unzufriedenheit beschrieben fühlen oder nicht. Und 75% aller Abstimmenden konnten mit dem Konzept psychologische Sicherheit etwas anfangen und haben zugestimmt, dass genau das an ihrer Schule fehlt und ihre berufliche Unzufriedenheit auslöst. Natürlich habe ich eine gewisse Selektion an Instagram-Followern, ist vollkommen klar. Das sind eher Personen, die ihren Job kritisch beäugen, sich damit kritisch auseinandersetzen und vielleicht auch kein besonders hochwertiges Erleben an ihrem Arbeitsplatz haben. Aber das ist schon mal eine Hausnummer. In solchen komplexen Arbeitsgefügen, wie Schule es ist, ist es wichtig, einen Safe Space zu haben als Mitarbeiter. Denn in diesem Safe Space kann ja überhaupt nur Innovation passieren. Da kann Zusammenarbeit passieren, ohne dass ich Angst habe, soziale Isolation zu erfahren, weil ich mich irgendwie als der Depp vom Dienst geäußert habe, weil ich eben beschämt werde oder nicht ernst genommen werde. Das ist etwas, was Führung etabliert. Das kannst du nicht beeinflussen. Das träufelt von oben runter. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum manche Schulen von außen brillant aussehen, aber sich innen im Kollegium sehr, sehr verrottet anfühlen. Weil es Günstlinge gibt, weil es um Ellenbogen geht. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum an ein und derselben Schule das Erleben so unterschiedlich ist. Weil im Kleinteam psychologische Sicherheit herrscht, in der Fachschaft oder im Querschnitt der Klassenleitungen einer bestimmten Jahrgangsstufe. In einem bestimmten Kleinteam kann psychologische Sicherheit da sein, wenn gleichzeitig in einem anderen Team das nicht der Fall ist. Grundsätzlich ist das aber eine Sache, die von oben, von der Schulleitung etabliert, gepflegt und gelebt werden muss. Und im weiteren Verlauf dieser Folge hörst du zahlreiche Beispiele dafür, bei denen es zum einen um Compliance, also um grobe Verstöße gegen die Dienstaufsicht geht, zum anderen aber um etwas Subtileres, nämlich um den Mangel an psychologischer Sicherheit, eine Angstatmosphäre, in der man jederzeit fürchten muss, beschämt zu werden, bloßgestellt zu werden und Nachteile zu haben, wenn man für eine Sache laut wird oder sich auch einfach nur mit einer kritischen Frage äußert. Bevor ich jetzt in einige Erfahrungsberichte starte, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Anfang November 2024 unsere 7 Tage Jobglück Challenge startet. Hier wirst du innerhalb von 7 Tagen parallel zum Schulgeschehen in vollkommen machbaren kleinen Schritten an die Hand genommen, um deine allerersten Schritte zu gehen, dein Jobglück wieder selbst in die Hand zu nehmen. Zu gucken, was brauche ich, was bringe ich mit und was kann ich mir vorstellen, wo ich beruflich in Zukunft Schwerpunkte verschiebe, was vielleicht auch an Alternativen in Frage kommt. Und all das bekommst du auf unserer Lernplattform mit täglichen Impulsen, sodass du das wirklich auch innerhalb von 7 Tagen durchziehen kannst. Denn das Thema Machbarkeit neben dem Schulgeschehen ist ist ja immer die Frage. Und darum verschiebt man alle Maßnahmen, um vielleicht glücklicher im Job zu werden, auf den Tag, an dem man mal weniger zu tun hat. Und wie wir alle wissen, der kommt nicht. Oder der ist dann vielleicht mal irgendwann in den Ferien da, aber da hat man dann auch andere Dinge zu tun. Von daher, spring doch an Bord, nutze diese Chance, dabei zu sein bei unserer 7-Tage-Jobglück-Challenge. Wenn du dazu informiert bleiben möchtest und auf keinen Fall verpassen möchtest, wenn das Anmeldefenster startet, dann trag dich ein auf unsere unverbindliche Warteliste. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes und dann bist du informiert, wenn es losgeht. Im Folgenden verlese ich nun eine Reihe von Erfahrungsberichten, natürlich anonymisiert, die mir von euch so geschrieben wurden und die Machtmissbrauch, Einschüchterung und einfach auch fehlende psychologische Sicherheit in Schulen, in Kollegien demonstrieren. Mein Appell vorab, wenn dir so etwas oder etwas Ähnliches passiert ist, dann werde laut für dich, such dir Verbündete und schrecke auch nicht davor zurück, dir rechtlichen Beistand an die Seite zu holen. Das Schulsystem leidet auch darunter, dass viel zu viele Lehrkräfte leise bleiben und sich eben einschüchtern lassen. Hallo Isabel. Bei uns ist abwertendes Verhalten leider an der Tagesordnung. Unsere Schule ist extrem toxisch, auch sämtliche Kollegen untereinander. Ich habe so etwas noch nie erlebt, weder an anderen Schulen noch in den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Ich habe meine Schulleitung vor einigen Wochen darüber informiert, dass ich von einem anderen Kollegen gemobbt und diffamiert werde. Sie sagte mir darauf, dass ihr das auch schon aufgefallen sei, aber dass ich halt kündigen müsse, wenn ich ein Problem mit der Situation habe. Ich solle mir aber nicht einbilden, dass es in der freien Wirtschaft besser sei und ich völlig falsche Vorstellungen habe. Kleine Randnotiz, ich habe viele Jahre in der bösen freien Wirtschaft gearbeitet. Sie nie. Fragt sich also, wer falsche Vorstellungen hat. Stattdessen solle ich lieber dankbar sein, dass ich nicht in irgendeiner Mine in Südamerika arbeiten muss. Als ob das bei meiner Qualifikation die logische Alternative zur Schule ist. Bei uns geht es mittlerweile so weit, dass einen die Schüler ansprechen und einem ans Herz legen zu kündigen, weil man zu gut sei, um unter diesen Bedingungen arbeiten zu müssen und sich schlecht behandeln lassen zu müssen. Liebe Isabel, ich habe im Referendariat nach monatelanger Krankheit, Burnout, von meinem Schulleiter gehört, die Krankheit kannte er nicht. Das kam ja jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Hätte man damit, gemeint ist die Erkrankung, nicht warten können? Im Bildungsministerium hörte ich, als die Zeit für eine weitere Krankschreibung so langsam knapp wurde und ein Amtsarzt bestellt werden sollte, sind Sie zufällig schwanger und könnten Sie in der nächsten Zeit vielleicht schwanger werden? Dann haben Sie noch etwas Zeit, gesund zu werden. Ich habe damals gekündigt und werde keinen Fuß mehr in eine deutsche Schule setzen. Ich suche mir jetzt einen Job. Bin gespannt, ob ich ein Nichts bin. Liebe Isabel, Folgendes passierte einer Kollegin, die sich hilfelos an die zuständige Behörde wandte. Sie versucht nun schon zum 6. Mal versetzt zu werden, da sie die Zustände an unserer Schule seit dem Schulleiterwechsel nicht mehr erträgt. Sie bekam hohen Blutdruck und müsste über einen langen Zeitraum krankgeschrieben werden. Nun blockiert der Schulleiter jeden Versetzungsantrag, den sie stellt, und jedes Mal sinkt ihre Motivation und ihre Zufriedenheit im Beruf ein Stück mehr. Gesundheitlich geht es ihr immer schlechter. Und da sie beim Schulleiter nichts erreichte, wandte sie sich an die zuständige Behörde. Die nette Dame, die für unseren Bezirk zuständig ist, teilte ihr nur mit, dass sie die Entscheidungen des Schulleiters nicht in Frage zu stellen habe. Er sei schließlich weisungsbefugt und sie habe Folge zu leisten. Das sei ja schließlich kein Wunschkonzert und ihre persönlichen Befindlichkeiten hätten hier nichts verloren. Eine Ex-Lehrerin schreibt mir: Hallo liebe Isabel, diese Situation ist an meiner ehemaligen Schule passiert. Es geht um schlimme, fehlende Fürsorge des Schulamtes. Die damalige Schulleitung litt seit Jahren an Depressionen und hatte auch schon Klinikaufenthalte hinter sich. Dies war dem Schulamt alles bekannt. Trotzdem wurde sie weiter als Schulleitung eingesetzt. Nach einem weiteren Klinikaufenthalt hat sie dann Suizid begangen. Liebe Isabel, im REF sagte man mir an meiner Schule wortwörtlich, als Referendarin hätte ich keine Wünsche zu äußern. Schließlich sei man als Referendar nur das kleinste Schräubchen im Gewinde, der Fußabtreter der Schule. Liebe Isabel, ich wollte zum 1. Geburtstag meines Kindes aus der Elternzeit zurückkehren, unterhalb des Schuljahres. Ich erhielt einen Anruf aus der zuständigen Behörde, ob ich diesen Termin denn völlig willkürlich gewählt hätte. Ich erklärte, dass dann das Elterngeld wegfällt und ich wieder arbeiten möchte, weil wir eine Familie in einer Großstadt im Süden eines großen Bundeslandes sind und wir deshalb hohe Fixkosten haben. Die Antwort hieß: Das wäre nicht gut planbar für die Behörde und ich muss auf das neue Schuljahr warten. Als ich anmerkte, dass männliche Kollegen ständig während des Schuljahres in Elternzeit gehen und wieder zurückkehren, sagte man mir, dass das kein Problem darstellt, da das ja das Kollegium vor Ort ausgleichen müsse. Als ich dann auf mein Recht beharrte, aus meiner Elternzeit zurückkehren zu dürfen, wurde mir gesagt, dass man mir keine Garantie geben kann, dass ich an meine Schule zurückkehren kann. Da ich das sowieso nicht so gerne wollte, antwortete ich, dass das kein Problem sei und sie können mich in der ganzen Großstadt einsetzen. Ich wäre für alles bereit, auch andere Schulformen. Daraufhin hat man mir gesagt, nein, nein, wir können sie im ganzen Bundesland einsetzen, auch im Norden. Das kommt für mich als Mutter dreier kleiner Kinder natürlich nicht in Frage. Liebe Isabel, Stand Mai des betreffenden Jahres. Ich werde zu einem weiteren Jahr als Krankheitsvertretungslehrkraft fürs kommende Schuljahr nachbestimmt und unterschreibe dies mit meiner Schulleitung, also Abordnung. Stand Ende Juni des betreffenden Jahres, 3 Wochen vor Schuljahresende, ich erhalte per Post eine Versetzung. Ich falle aus allen Wolken und kann es nicht fassen. Erstens die Tatsache, dass eine Unterschrift zur Krankheitsvertretungslehrkraft anscheinend keinerlei Bindung hat. Zweitens, dass eine Versetzung veranlasst werden kann, ohne auch nur einmal angehört worden zu sein. Es gab Zeiten, da wurde man vom Schulamt angerufen. So sieht es aus, diese Schulen stehen zur Verfügung. Sogar im Falle von Krankheitsvertretung wurde dies so gehandhabt. Aber nun sang- und klanglos dieses Vorgehen. Man hält es nicht mal für nötig, einen Anruf zu tätigen, um mich wenigstens mal anzuhören, wo es für mich hingehen könnte. Stattdessen hat man sich gedacht, die schickt man an eine Brennpunktschule, deren Schulleitung ein katastrophaler Ruf vorauseilt und wo jeder nur weg will. Heißt für mich, die nächsten Jahre bin ich da gefangen und werde so schnell nicht mehr rauskommen. Liebe Isabel, ich schreibe dir bezogen auf BEM-Gespräche. Meines hatte ich vor ein paar Monaten in einer großen deutschen Großstadt mit der zuständigen Behörde nach langer Erkrankung, Burnout und Trauma durch Gewalterfahrungen. Im BEM wollte ich aufgrund der schulbezogenen traumatischen Erlebnisse einen Schulwechsel bewirken. Es folgte ein sehr unangenehmes Gespräch, welches nicht auf Augenhöhe geführt wurde. Ich hatte das Gefühl, als säße ich auf der Anklagebank und müsse dem Richter sämtliche Argumente für eine offensichtliche Notwendigkeit, um überhaupt wieder in den Dienst einsteigen zu können, vorlegen. Ich musste mich quasi nackt machen, die traumatischen Gewalterfahrungen schildern, damit dies überhaupt als Argument gezählt werden kann. Mal davon abgesehen, was dies psychisch mit einem macht, Fremden von traumatischen Ergebnissen berichten zu müssen. Es folgten Sätze wie, Wortlaut, an anderen Schulen gibt es auch Gewalt. Nach langer, sehr emotionaler Erklärung meinerseits wurde eingesehen, dass ein Schulwechsel notwendig ist. Wenn wir ihnen da so entgegenkommen können, müssen wir aber die Schule wählen dürfen. Eine Schule mit 1 Stunde 20 Minuten Fahrzeit wurde vorgeschlagen. Diese hohe Fahrzeit wäre jedoch ein erneuter Belastungsfaktor. Wortlaut, ich fahre auch jeden Tag fast 1 Stunde zur Behörde. Das Ergebnis war eine Brennpunktschule. 1 Stunde Fahrzeit entfernt, mit massiv schlechter Besetzung. Liebe Isabel, ich stehe am Ende meines Referendariats. Als ich meiner Schulleiterin vor einigen Monaten mitteilte, dass ich die mir angebotene Planstelle nicht annehmen möchte, hat sie mir entgegnet, dass ich mir der Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst sein müsse. Da sie dies ja schließlich der Dezernentin mitteilen müsste und diese ihr wahrscheinlich entgegnen würde, was ich mir als junge Lehrkraft denn einbilden würde. Sie sagte wortwörtlich, dass es sehr schlecht für mich wäre, wenn ich diese Entscheidung treffe. Damit wollte sie andeuten, dass dafür gesorgt werden könne, dass ich in dem Bezirk jetzt wohl keine andere Stelle mehr bekäme. Zudem würde ich ihr damit die Ferien versauen und sie sei sehr enttäuscht. Zur Erklärung: Die Stelle war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal ausgeschrieben. Das heißt, die Bewerbungsphase hatte noch nicht einmal begonnen. Ich dachte sogar, ich wäre entgegenkommend, wenn ich es frühzeitig mitteile, sodass anderweitig ausgeschrieben werden kann. Zudem sagte sie mir, dass ich mir aber keine Sorgen machen müsse, dass sie mir in der Prüfung, die wenige Wochen später stattfand, einen reindrücken werde. Ich war schockiert, dass sie ein solches Szenario überhaupt ansprach. Am Tag meiner Prüfung hat sie sich dennoch nicht korrekt verhalten und mehrfach betont, wie wenig Lust sie auf den Tag hätte. Ich zähle die Tage nun herunter und bin froh, wenn ich die Schule bald verlassen kann. Die Prüfung habe ich im Übrigen trotz aller Umstände erfolgreich bestanden. Liebe Isabel, ich möchte dir gerne anonym meine Geschichte erzählen. Ich hatte ein Wiedereingliederungsgespräch nach einem Tinnitus. Da zudem Probleme mit der Schulleitung bestanden, wollte ich dieses Gespräch nicht mit Schulleitung selbst besprechen und bat um das Gespräch im Schulamt. Das war auch kein Problem. Da ich den neuen Schulrat noch nicht kannte, habe ich eine Person aus dem Personalrat mitgenommen. Einen Tag vor meinem Gespräch kam nachmittags eine Mail, dass sich die Person aus dem Personalrat geändert hätte. Soweit kein Problem, bis ich sah, wer dieses war. Es war die Patentante der Tochter meiner Schulleitung. Sie saß mir während des Gespräches mit verschränkten Armen gegenüber und sagte kaum ein freundliches Wort. Ihr Gesicht verzog keine Miene. Erst als ich etwas Positives über meine Schulleitung sagte, wurden ihre Arme locker und nicht mehr verschränkt und man redete freundlich mit mir, wie eine Wiedereingliederung denn aussehen könnte. Der Schulrat meinte später aber, dass der Personalrat dieses bei einem Rollenkonflikt schon professionell handhaben könnte. Ich fühlte mich nicht unterstützt, eher wie auf einer Anklagebank. Liebe Isabel, als ich nach einem Burnout und darauf folgendem Sabbatical wieder in die Schule kam und mich dagegen wehrte, weiterhin Überstunden vor mir herzuschieben und mehrere Aufgaben einer fehlenden Kollegin zu übernehmen, lockte mich die Stellvertreterin unter dem Vorwand, es ginge um die Einarbeitung in meine neuen Aufgaben, in ein 2:1 Gespräch mit dem Schulleiter. Statt um meine neuen Aufgaben ging es plötzlich um mein Verhalten und meine Undankbarkeit. Der Schulleiter sagte mir, er könne mir mit einem Handstreich meinen von mir sehr gewünschten Deutschleistungskurs wieder wegnehmen und mir stattdessen 2 11. Klassen geben. Das sei gar kein Problem, was wegen der Gruppengrößen und den damit verbundenen Korrekturaufwand wesentlich stressiger gewesen wäre. Durch meine Wiedereingliederung kannte er alle Stressoren, vor allem große Lerngruppen. Die Stellvertreterin und der Schulleiter redeten fast eine Stunde auf mich ein. Liebe Isabel, Folgendes ist mir in meinem Wiedereingliederungsgespräch widerfahren. Ich bin wegen Stimmbandproblemen ausgefallen. Der Grund dafür ist eine Summe aus schwer zu unterrichtenden, lauten 32er-Klassen an der Hauptschule, ständiger Mehrarbeit weit über die Bereitschaften hinaus, zahlreichen Extraüberstunden mit unnötigen Dienstgesprächen und Ähnliches, ständig krank zur Arbeit müssen, man darf ja nicht ausfallen und vieles mehr. Ich wurde nach den Gründen für meine Erkrankung gefragt und ob es daran läge, dass ich zu viel herumschreien würde. Die Wiedereingliederung soll mit 2 Stunden täglich beginnen. Ich soll zusätzlich aber auch zu allen Pausenaufsichten, Dienstgesprächen, Konferenzen und so weiter. Denn das sei ja keine Belastung. Als einzige Maßnahme der Unterstützung möchte die Leitung nun bei mir hospitieren, um mir zu zeigen, wo ich in meinem Unterricht mich verbessern kann. Problem nicht verstanden, würde ich sagen. Liebe Isabel, nach dem Referendariat und der Zwangsversetzung in eine große deutsche Stadt, 300 Kilometer weg von meinem Standort, und die Nachfrage, wie lange man damit rechnen müsste, dort zu bleiben, antwortete man mir, Sie haben vor, eine Lebenszeitbeamtin zu werden. Wenn Sie das weiterhin möchten, müssen Sie Ihren Lebensmittelpunkt der Schule anpassen. Alternativ würde ich Ihnen empfehlen, einen Wurstimbiss aufzumachen. Der geht doch in Ihrer Heimatregion sicher gut. Oder einen reichen Mann zu heiraten. Die folgende Nachricht kommt von einer ehemaligen Kundin. Liebe Isabel, ich möchte gerne auch meine Geschichte erzählen, was mir bezüglich der Wiedereingliederung passiert ist. Dazu kurz die Randinformation, dass ich mit 31 an Covid erkrankt bin und noch heute mit den Spätfolgen zu kämpfen habe. Im Sommer 22 bin ich gesundheitlich ausgefallen und habe auch nach 2 Monaten das Angebot zum BEM-Gespräch bekommen. Damals war ich noch sehr unwissend, aber später dazu mehr. Ich wollte ein Gespräch mit meinem Schulleiter, der übrigens niemals irgendwelche Genesungswünsche gestellt hat. Im folgenden Januar erhalte ich dann eine Nachricht von der zuständigen Behörde, dass ich das angebotene BEM-Gespräch abgelehnt hätte. Eine Einladung habe ich von meiner Schulleitung nie erhalten. Zugleich hatte ich mich aber in deinem Coaching angemeldet. Genau vor einem Jahr wollte ich den Versuch wagen, mich eingliedern zu lassen. Absolute Katastrophe. Mein Wiedereingliederungsgespräch war ein Tür- und Angelgespräch ohne Einladung. Eigentlich wollte ich nur meinen Wiedereingliederungsplan abgeben und wurde dann von der stellvertretenden Schulleitung sprichwörtlich zerrissen. O-Ton, ich sei eine Lehrerin und was dort steht, können wir nicht umsetzen. Problematisch war in diesem Fall wohl, dass ich darum gebeten habe, für den Anfang als 2. Kraft mitzukommen, um Notfallmedikamente jederzeit einnehmen zu können. Nicht gleich nur Hammerklassen zu bekommen, Inklusion an der Gesamtschule. Und weniger Korrektur. Nichts habe ich davon bekommen. Gleich eine Abschlussklasse in Deutsch plus eine richtig fordernde Inklusionsklasse in Deutsch. Schnell habe ich gemerkt, dass nichts hinhaut und habe die Wiedereingliederung abgebrochen. Danach mir Beistand vom Personalrat und Schwerbehindertenvertretung geholt, um ein Gespräch in der zuständigen Behörde gebeten und bin über 1 Stunde dorthin gefahren. Meine Alternativen waren so gut wie nicht vorhanden. Unter anderem sind Dinge gefallen wie Lehrer können nur unterrichten. Zum Glück hatte ich dein Programm schon durchlaufen und war gut aufgestellt und soweit informiert, dass mich dieser Kommentar nicht eingeschüchtert hat. Hat mir aber auch hier wieder gezeigt, dass meine Belange nicht wichtig zu sein scheinen. Meine Alternativen waren Abordnung, dort wurden mir nur schlechte Chancen mitgeteilt, da ich noch sehr jung bin, und eine andere Schule, zum Beispiel Gehörlosenschule. Der Plan A ist nicht aufgegangen. Der Plan mit der Schule wurde mir so verkauft, dass dieser im Sommer schon in sicheren Tüten sei. Eine Woche nach diesem Gespräch, es war November, hat meine Schulleitung mich heranzitiert. Ich habe wohlweislich meinen Schwerbehindertenvertreter mitgenommen. Anstatt dass gefragt wird, wie es mir geht oder dass auf die katastrophale Wiedereingliederung eingegangen wird, wurde felsenfest behauptet, dass meine Einladung zum BEM-Gespräch abgeschickt wurde. Ich hatte um eine Kopie der Mail gebeten, auf die ich bis heute warte. Man sagte mir, dass ich eine Montagskrankheit hätte und man mich völlig ungeeignet für den Lehrberuf halten würde. Ja, danke. Ein Jahr zuvor stand in meinem Revisionsbericht noch was ganz anderes. Auf die zuständige Behörde kann man sich leider auch nicht verlassen. Als ich Kontakt mit der Schulleitung der Gehörlosenschule aufgenommen habe, wurde mir dort nur mitgeteilt, dass ich dort nicht unterrichten könnte, weil man ja die Gebärdensprache beherrschen muss. Ich stand also im April ohne Plan da. Jede Bemühung, die ich getroffen habe, verläuft in diesem System ins Leere. Man wird komplett allein gelassen. Manche gehen daran kaputt. Ich bin zwar chronisch krank, kann aber theoretisch arbeiten, nur nicht in einer Schule. Fürsorge existiert in diesem System nicht. Das ist eine Illusion und ich kann viele verstehen, die daran kaputt gehen. Ich für meinen Teil habe mit der Schule abgeschlossen. Im Oktober studiere ich nochmal und dann bin ich weg. Liebe Isabel, leider hatte ich seit meinem Ref eine Schwerbehinderung. Und als ich danach meine erste Stelle antrat, wurde mir vorgeworfen, ich hätte mir diese Schwerbehinderung nur ausgedacht. Krebs sieht man eben nicht zwingend. Und wie das mit jungen Kolleginnen und Kollegen so gemacht wird, sie müssen ran, egal wie. Ebenso wurde mir nahegelegt, mehr Sport zu machen und mich gesünder zu ernähren, um abzunehmen. Da mir die Schilddrüse entfernt wurde, habe ich längere Zeit lang einen sehr schlechten Stoffwechsel gehabt und stark zugenommen. Als ich mich weiterhin über die Missachtung meiner Rechte beschwerte und den Personalrat mit einbezog, hieß es, alle würden sich um meine Lebenszeitverbeamtung große Sorgen machen bei einem solchen Verhalten. Mittlerweile habe ich eine tolle Schule und bin geheilt. Ach so, eine Wiedereingliederung gab es damals nicht. Ich war ja neu. Liebe Isabel, als ich immer mehr merkte, wie ich ins Burnout fiel, habe ich einen Antrag auf 80% gestellt. Man rief mich an und sagte mir, dies ginge nur, wenn ich dem Besuch beim Amtsarzt zustimmen würde. Ich habe mehrere Atteste meiner Hausärztin eingereicht, die mich schon lange behandelt, aber das war nicht genug. Ich muss dazu sagen, dass mein damaliger Amtsarztbesuch absolut traumatisch war. Angefangen von der unglaublich unhöflichen Vorzimmerdame, welche mir weismachen wollte, dass meine 3 Wochen alte Brille absolut falsch sei und ich die Verbeamtung nicht bekommen würde, bis dazu, dass ich mich komplett nackt vor dem Arzt machen und mich breitbeinig nach vorne bücken musste. Ich kam mir vor wie im Gefängnis und habe dieses Ereignis bis heute nicht so ganz verarbeitet. Liebe Isabel, ich bin vor 2 Jahren wegen Burnouts ein paar Wochen ausgefallen und ich war auch in einer Klinik. Als ich wieder zurückkam, meinte mein Schulleiter zu mir, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit Ihnen anstellen soll, ich brauche Sie hier nicht mehr. Und in einem weiteren Gespräch, weil er mir in der Wiedereingliederung keine eigenen Klassen geben wollte und mir nur AGs und Förderstunden gegeben hat, ich jedoch dadurch jeden Nachmittag in der Schule war und meine eigenen Kinder nicht mehr betreuen konnte, ich kann Ihnen ja keine eigenen Klassen mehr geben, denn was passiert, wenn Sie dann wieder ausfallen? Und als ich mit 6 Stunden an 3 Nachmittagen bis 17 Uhr an die Schule sollte und mich beschwerte, sagte er, Schule ist kein Wunschkonzert. Und ich habe mich ja wohl selbst für eine Wiedereingliederung entschieden. Das sei ja wohl mein Problem und nicht seins. Auch die zuständige Behörde sagte dazu nichts. Auch mein Personalrat hat mir nicht geholfen. Die Schwerbehindertenbeauftragte sagte, bei diesem Schulleiter, da wäre sie vorsichtig. Und wenn ich sie mit ins Boot holen würde, würde die Situation für mich nur noch schlimmer. Also hat auch sie mir nicht geholfen. Und die Situation wurde immer schlimmer. Ich wurde wegen jeder Kleinigkeit, auch wenn sie nichts mit mir zu tun hatte, zum Chef geholt und dafür zur Rechenschaft gezogen. Auch hier hat der Personalrat nicht geholfen. Der Chef ist so, da können wir nichts tun. Schülerinnen haben sich bei mir gemeldet und einen Kollegen genannt, der ihnen zu nahe kommt, weil ich eine der wenigen Kolleginnen an der Schule bin, denen sie vertrauen. Und nachdem ich das, selbstverständlich vertraulich und ohne die Namen der Schülerinnen zu nennen, bei der Schulleitung meldete, sie sollten damit aufhören, kleinen Mädchen zu glauben und aufpassen, dass sie nicht wegen Rufmords angezeigt werden. Ist Ihnen eigentlich klar, was für diesen Kollegen auf dem Spiel steht? Er hat mir verboten, noch einmal mit diesen Mädchen darüber zu sprechen. Inzwischen bin ich wirklich einfach nur noch eine Hülle meiner selbst, da ich ständig beobachtet werde und ich mich dadurch überhaupt nicht wohlfühle. Dass ich mittlerweile seit 2 Jahren gesund bin und nicht mehr ausgefallen bin. Dass ich für die SchülerInnen wichtig bin und sehr geschätzt werde. Dass sich noch nie jemand über mich beschwert hat, das spielt alles keine Rolle mehr. Über die Gespräche mit der zuständigen Behörde könnte ich auch so einiges erzählen. Zum Beispiel, dass ich mich mit meiner Art, Tattoos, gefärbte Haare, offene Einstellung, sehr unsympathisch zeige und damit rechnen muss, dass ich deshalb von meinem Schulleiter so negativ wahrgenommen werde. Wenn dir diese Erfahrungsberichte schon umfangreich und heftig vorkommen, dann muss ich dir sagen, das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was mir geschrieben wurde von euch. Wie schon eingangs gesagt, ich kenne die Menschen, die mir das geschrieben haben, in den meisten Fällen nicht persönlich. Ich kann diese Vorfälle nicht eindeutig einordnen, in dem Sinne, dass ja hier nur eine Seite schreibt und eben nicht die andere. Und gleichzeitig höre ich diese Geschichten täglich in meiner Arbeit, sowohl von meinen Kundinnen und Kunden als eben auch von den Menschen, die mir zum Beispiel über Social Media schreiben. Und ich gebe sie hier einfach vorgelesen weiter, in der Hoffnung, dass, wenn dir das passiert ist, als Hörerin oder Hörer, wenn dir etwas Ähnliches passiert ist, du hier versichert bekommst, es geht auch anderen so und es liegt nicht an dir. Es liegt daran, dass das Machtgefälle in diesem stark hierarchischen System benutzt wird. Es liegt daran, dass Verantwortlichkeiten so diffus sind. Da gibt es entfernte Behörden, die haben dich noch nie gesehen, aber die verwalten deine Akte. Dann gibt es jemanden vor Ort, der kennt dich. Der steht aber auch in so einem Spannungsgefüge. Das Ganze ist stark hierarchisch. Und hier ist das ein Nährboden für Machtmissbrauch. Ich möchte dich da auch nochmal einladen, zurückzuskippen zur Folge 48 dieses Podcasts, wie dich Gaslighting, emotionale Erpressung und Manipulation als Lehrer im Beruf festhalten. Macht ist hier genau das Thema, Machtmissbrauch und gleichzeitig auch schlechte Führung und Fürsorgepflichtsverletzungen. Und wenn dir so etwas passiert, dann dokumentiere diese Vorfälle sorgfältig schriftlich, zeitnah nachdem sie dir passiert sind. Denn möglicherweise ergeben sich sonst Konstellationen, wo man dir einredet, du hättest dich getäuscht. Damit das nicht passiert, schreib das zeitnah auf, dokumentiere das mit Datum. Hol dir natürlich bitte Hilfe an die Seite, Verbündete im Kollegium. Hol dir rechtliche Beratung. Wir haben jetzt hier in den Beispielen gehört, Personalrat, Personalrätinnen sind leider nicht immer auf deiner Seite. Schrecke also nicht davor zurück, dir externe Hilfe zu holen. In der Regel sind Schwerbehindertenbeauftragte eine gute Ansprechperson, aber wenn es wirklich um Externe geht, dann könnten das Gewerkschaften sein, die sind aber natürlich auch sehr entfernt von dir und die können nicht in deinem Auftrag in einem BEM-Gespräch zum Beispiel sitzen. Ein Anwalt, eine Anwältin schon. Also, ich weiß, da schreckt man vor zurück, sich vielleicht einen Anwalt für etwas zu nehmen, gerade auch, weil man die Repressalien scheut, die da vielleicht direkt oder indirekt drauf folgen könnten. Und warum scheut man sie? Weil man letztlich Angst hat vorm Verlust der Verbeamtung, vom Verlust des Jobs, vom Verlust des Status. Aber solange diese Dinge für dich irrational wichtig im Vordergrund stehen, bist du erpressbar, bist du durch Angst manipulierbar. Mach dich da autark, emanzipiere dich davon und nimm dir im Zweifelsfall eine Anwältin oder einen Anwalt mit an die Seite. Zu Empowerment gehört auch, dass du deine Optionen prüfst und kennst und das hilft dabei, dich nicht erschüttern zu lassen von Einschüchterungen. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich mit Fragen der beruflichen Neuorientierung auseinandersetzt oder auch einfach nur sehr genau weißt, was zum Beispiel ein Frühpensionierungsszenario bedeutet mit allen Up- und Downsides. Du musst mündig sein, du musst aufgeklärt sein, denn das macht dich weniger einschüchterbar. Vor allem achte dabei auf deine Gesundheit, setze klare Grenzen und hol dir ein Netz von Menschen an die Seite, die dich unterstützen. Das war Live auf der Lehramt für diese Woche und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.